Hallo und herzlich willkommen bei Männer, die weinen, ein Podcast von Männern, die weinen, für Männer, die weinen und alle anderen Menschen nach langer Zeit mal wieder am Start. Ich glaube, jetzt ist es ein Monat her. Oh, hat schon wieder viel zu lange gedauert, aber das reale Leben ist mal wieder dazwischen gekommen und wir freuen uns überhaupt wieder eine Folge auf die Beine stellen zu können. Und ja, zunächst einmal möchte ich ganz herzlich begrüßen den mir virtuell gegenüber sitzenden Felix. Hallo.
Hallo.
Tja, ich bin heute, wie man vielleicht hört, etwas angeschlagen. Ich entgifte noch etwas, bin etwas verkatert, weil ich gestern unterwegs war. Das heißt, ich nähere mich stimmenlagentechnisch ein ganz kleines bisschen dem Felix an. Aber ganz, ganz runter komme ich dann doch nicht. Ich hoffe, das zerstört die Folge nicht.
Ist meine Stimme so tief, ja?
Du hast eine tiefe Stimme, ja.
Oh, ja. Gut.
Also zumindest tief klingend. Es gibt ja auch manchmal das Phänomen à la Nicolas Müller, dass die Klangfarbe die Stimme sehr nach unten setzt, aber eigentlich ist sie gar nicht so tief.
Das stimmt, das stimmt.
Aber ich glaube, bei dir ist das wirklich
Ich bin aber kein Bass, ich bin Bariton, glaube ich.
Ja, immerhin.
Also ganz so tief komme ich beim Singen nicht runter.
Ja, wie macht man denn so einen Podcast nochmal? Ich habe das schon wieder ganz vergessen. Ja. Was sage ich jetzt normalerweise?
Normalerweise fragst du mich immer, wie es mir geht.
Wie es dir geht, ja. Gut. Ich dachte, es wäre jetzt vielleicht zu früh dafür. Felix, wie geht es dir?
Nee, das ist, glaube ich, das ist so, wie es kommt. Achso, normalerweise, oder du gibst irgendwelche Basketball-Ergebnisse von dir.
Die Lakers verpassen die Playoffs. LeBron James ist wahrscheinlich schon wieder verletzt. Anthony Davis ist dafür wieder da, aber der kann nichts. Jetzt haben sie gegen die Pelicans verloren. Es wird kein gutes Jahr für mich als Basketballfan. Und Zion Williamson, über den ich sonst immer was gesagt habe, ist auch immer noch verletzt. Insofern sucht euch immer mehrere Hobbys. Wenn das eine nicht läuft, was man sonst guckt, dann kann man ins andere wechseln. Ich gucke manchmal jetzt nebenbei Dart.
Auch gut.
Das verfolge ich ja schon seit Jahren immer so an Weihnachten um die Tradition der WM. Und das macht im Moment ein bisschen mehr Spaß, aber darüber möchte ich lieber nichts sagen. Es gibt Hobbys, die behält man für sich, weil sie einfach zu Nische sind, als dass man Leuten, die nichts damit zu tun haben, irgendwie was Begeisterndes davon erzählen könnte. Und deshalb werde ich euch jetzt nicht mit Averages und High Finishes voll labern, sondern an Felix übergeben, den ich gefragt hatte, wie es ihm geht.
Ja,
Felix,
wie geht's dir? Oh, mir geht's ganz gut. Ich habe frei. Das ist gut. Ich arbeite jetzt. Ich habe frei. Und das ist schön. Ich habe sonntags immer frei. Das ist auch schön. Es ist halt, mein Wochenende ist sonntags und montags.
Ja, ein verschobenes Wochenende.
Ein verschobenes Wochenende. Ist aber auch ganz nett. Und es scheint momentan noch die Sonne. Es ist aber trotzdem kalt. Neulich hat es geschneit.
Ja, hier. Verrückt. Hier nicht.
Super abgefahren. Ich hätte darauf verzichten können. Jetzt nochmal mit Schnee. Das war auch albern. Aber mein Gott, so ist es jetzt. Und ich habe dann nachher, wenn wir hier fertig gepodcastet haben, habe ich noch Bandprobe und nach der Bandprobe gehe ich noch essen und dann ist irgendwie abends und ich hoffe, dann habe ich noch ein bisschen Zeit für mich selber. Aber es ist ja immer so, ne, wenn man über die Woche so viel zu tun hat, dann sind die freien Tage sehr begehrt. Dann muss man halt mal gucken. Aber ja, alles in allem geht es mir ganz gut. Meine Mitbewohnerin hat Covid, die Einschläge kommen näher. Ja.
Hatte sie nicht schon?
Nee, die andere.
Ah, goddammit.
Ja. Aber angeblich ist auch alles erstmal okay. Ihr geht's auch soweit ganz gut. Ich war jetzt schon mal für sie einkaufen und so. Morgen wollte ich Pizza machen.
Schön.
Ja. Ich denke, das sollte ganz geil werden.
Jetzt krieg ich Hunger. Ja, über Essen dürfen wir heute nicht reden. Ich laufe seit 24 Stunden mindestens. Ich würde sagen, wir nähern uns der 30-Stunden-Marke nur noch auf Dinkelbrot. Habe nichts anderes gegessen. Ich habe gestern nämlich konzertiert. Ich habe bei einem Orchester ausgeholfen. Einem Sinfonieorchester. Wir haben unter anderem das Geigenkonzert von Max Bruch gespielt, das ganz berühmte. Herrlich, das mal im Orchester mitzuerleben. Und ich hatte nicht allzu viel Zeit, irgendwas Kulinarisches mir vorher noch reinzupfeifen, da ich dann ganz spontan am Abend verabredet war, auch nicht mehr danach und habe mir dann einfach, ich glaube an dem Tag, weiß ich nicht, 6 Stullen reingezogen und auch heute Morgen jetzt wieder, noch habe ich es mir nicht verdorben geschmacklich, aber ich glaube, ich muss heute dringend kochen, ich weiß nicht, ob die Mangelerscheinungen direkt vor der Tür stehen, wenn man sich nur noch von Dinkel Vollkornbrot ernährt. Aber es ist auf jeden Fall nicht geil. So,
Ja.
es ist doch geschmacklich nicht das Wahre, als jemand, der gerne kocht.
Das glaube ich. Ich glaube, ich mache heute Lasagne übrigens.
Ja, red weiter, klar, kein Problem.
Nee.
Red von Essen.
Sorry.
Ja, sehr schön. Ja, willst du mich fragen, wie es mir geht?
Ja, Entschuldigung, wie geht's dir denn? Wir sind auch
ja, gekommen. Ich bin da so ein bisschen durch. Aber ich habe gute Laune. Das ist sehr selten geworden, leider Gottes. Oh, immer noch bedingt durch die Verarbeitung meiner Trennung, die ja auch noch nicht so lange her ist. Und mir ging es unglaublich schlecht in den letzten 4 Wochen. Also ganz, ganz furchtbar. Und es ist merkwürdig, darüber jetzt mit guter Laune zu sprechen. Du hast das ja auch mitbekommen. Also ich habe Felix auch geschrieben, als es mir schlecht ging. Ich hatte viele, zum Glück theoretisch viele, Ansprechpersonen, denen ich hätte schreiben können. Ich habe das dann auf 2 begrenzt. Felix war tatsächlich einer davon. Und ja, hatte so einen ganz merkwürdigen Zustand, den ich noch nie hatte, auch als Mensch mit Angststörung. In dem ich einfach nichts gefühlt habe. Gar nichts. Und das ist ein sehr gruseliger Zustand, Gefühlstaubheit und nur noch nach so rationalem Ich-Handeln. Eine Freundin, mit der ich darüber auch gesprochen habe, hat mir gesagt, als jemand, der auch mit schweren Depressionen zu tun hatte, das kann so ein Sicherheitsmechanismus von deinem System sein, zu sagen, okay, ich spüre eine Erschütterung der Macht, eine Bedrohung, gefühlsmäßig sich anbahnen, ich mache jetzt einfach dicht, ich lasse nichts mehr durch. Und jetzt fühlst du dann lieber gar nichts, aber dafür eben auch nicht das Schlechte. Aber das als Zustand insgesamt war schon so kacke, dass ich mich echt ein bisschen davor gegruselt habe und schon dachte, ja, vielleicht sind das jetzt Depressionen, das ist jetzt einfach so ein Ding, vielleicht bin ich jetzt neu krank. Hab das dann meiner Therapeutin auch erzählt und sie meinte, das klingt für sie eher nach ja, großen Anpassungsschwierigkeiten, nach eben so einem Lebensumbruch, der so eine Trennung eben auch darstellt, insbesondere nach mehreren Jahren. Das ergibt für mich auch total Sinn. Aber ich habe das Gefühl, ich bin so langsam über den Damm und kann wieder relativ befreit durchs Leben gehen, auch wenn das jetzt so dramatisch klingt. Aber mir ging es echt richtig schlecht. Also ich habe auch in der Zeit alle Fragen mit, wie geht's dir, ganz ehrlich beantwortet. Schlecht. Mir geht's schlecht. Und ich bin ganz froh, dass ich da wieder raus bin. Das ist aber auch kein Podcast möglich. Ich hätte da keine besonders gute Leistung abliefern können, keinen besonders unterhaltsamen Cast machen können. Und es ist auch ein merkwürdiger Zustand, sich so aus rationalem Gedanken heraus zu Dingen zu motivieren. Ich wusste ja durch meine jahrelange Erfahrung auch mit so schlechten Geisteszuständen, so, ja nee, du hörst jetzt nicht auf zu essen, auch wenn du keinen Appetit hast, du kochst dir jetzt irgendwas Schönes. Ja nee, du gehst dich jetzt nicht besaufen, das ist total dumm, das macht keinen Sinn, du kaufst jetzt auch keinen Wein für dich selber, so, sondern du kaufst was Gesundes und dann guckst du Kitchen Nightmares mit Gordon Ramsay und dann kochst du dabei was Schönes. Aber das war nicht motiviert aus, ich habe da Lust drauf, sondern eher, das ist das Richtige zu tun. Ich tue jetzt das Richtige, was objektiv betrachtet für mich gut ist. Und was auch ein Gedanke war bei solchen Überlegungen, die potenziell hätten schlecht enden können, wenn du das nicht machst, dann geht's ja noch schlechter. Und ich glaube, das ist eine Lektion, wenn man die gelernt hat, dann fällt vieles im Leben leichter. Also das macht jetzt keinen Spaß oder das fällt sogar schwer, aber wenn du das nicht machst, dann ärgerst du dich noch mehr, dann geht's ja noch schlechter. Und das habe ich ganz gut durchgezogen und so habe ich das, glaube ich, auch bewältigt. Also ich habe mich dann beispielsweise irgendwann durchgerungen, wieder an meiner Bachelorarbeit zu arbeiten. Und es hat dann auch so gut geklappt, dass es mich auch sicherlich irgendwie so ein bisschen aus dem Loch gezogen hat. Damit fingst du an. Ja. Und jetzt schaffe ich es sogar wieder, mit dir den Podcast aufzunehmen. Also es ist Step by Step der Schritt ins normale Leben wieder zurück. Und das freut mich sehr. Ja, ich habe auch in der Zeit auch, als es dann vorbei war, um das gleich als nächstes Thema aufzugreifen, ich habe auch in der Zeit ein bisschen geweint. Aber nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Irgendwann brach es so ein bisschen aus mir heraus, aber nur kurz. Ich weiß auch gar nicht mehr, was der Auslöser war, aber irgendeinen gab es. Ich glaube bei Musik tatsächlich. Ich habe den für mich neuesten traurigsten Song aller Zeiten gefunden von Angus und Julia Stone. Er heißt Santa Monica Dream und es geht genau darum, dass sich eben die Sängerin von einer Beziehung verabschiedet. Und das habe ich auch gelernt in der Zeit, so wenn man sich trennt, gibt es nicht so die eine große Verabschiedung und danach ist es vorbei, sondern es gibt so 1000 kleine Abschiede. Mhm. Und in dem Lied geht es eben auch darum, sie verabschiedet sich von der Straße, in der sie gewohnt haben, von den Bildern an seiner Wand und der, weiß ich nicht, der Inneneinrichtung, aber auch von sowas wie der Zukunft, die es nicht mehr geben wird, von den Kindern, die nicht auf die Welt kommen, von dem Haus, was sie niemals haben werden. Und das habe ich total gefühlt und da war bei mir irgendwie so ein Verständnis auch für mich selber, dass es mir immer noch so schlecht geht, ne, weil das zu akzeptieren, oh, mir geht's immer noch schlecht, das war, glaube ich, auch mein größtes Problem. Ne, ja. Damit sich im jetzigen Moment Zeit dafür geben, dass es einem schlecht geht und sich das zugestehen. Das war sehr schwer. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal down seid, dieses Lied zu hören. Ich habe auch eine 7-stündige Playlist aktualisiert. Sie heißt jetzt nicht mehr ultimativ depressiv, weil das den Begriff depressiv so ausdünnt und verschwendet, wo er nicht angebracht ist, sondern sie heißt, Achtung, significant. ist zu finden bei Spotify. Aber wirklich nur, wenn ihr stabil seid, bitte. Nicht, dass es euch noch weiter runterzieht. Ja, so viel dazu. Ich hatte keine Angst, aber ich habe sehr viel geweint. Wie sah das denn bei dir aus in letzter Zeit? Klingt ja eigentlich so, als würde es bei dir laufen.
Ja, also ich habe so wenig Zeit zum Angst haben. gerade, weil ich die ganze Zeit am Arbeiten bin.
Wie so ein James-Bond-Titel, keine Zeit für Angst.
Keine Zeit für Angst. 20% auf alles. Außer Angst. Das wäre dann eher Stirb langsam gewesen, ne? Aber ja, ich habe, also mein neuer Job ist cool, auf jeden Fall, definitiv, ne? Ich verkaufe jetzt kleine Miniaturen und so, super viel Spaß macht. Ich habe dadurch halt einfach sehr, sehr viel Routine. Und dadurch, dass ich sehr viel Routine habe, habe ich sehr wenig Platz und Zeit, mir Gedanken zu machen über Dinge und gar nicht so viel Angst. Ich glaube, so Panikattacken hatte ich jetzt echt schon auch länger nicht mehr. Ich bin neulich, habe ich einen Termin verpennt und um 8 Uhr wäre der gewesen. Um 8 Uhr lag ich aber noch im Bett. Dann habe ich mir schnell irgendwie Klamotten angeschmissen und bin zum Rathaus gelaufen, eine Treppe hochgerannt und saß dann da völlig außer Atem bei Leuten im Büro. Aber ich hatte keine Panikattacke.
Das ist gut.
Ne? Ich habe mich körperlich stark belastet und ich habe das auch gemerkt, dass ich mich stark belastet habe, aber ich habe trotzdem keine Panikattacke bekommen.
Ja. Das ist doch super.
Das war gut.
Struktur ist auch ein gutes Gegenmittel, um Unsicherheiten
voll
zu überwinden oder zu minimieren. Das habe ich auch gemerkt. Ja. Schön, wenn man das wieder hat. Ich arbeite jetzt auch wieder, aber das ist auch so seine ganz eigene Überlastung. Hm. Und hat hier keinen Platz. Arbeitet einfach nicht im sozialen Bereich, wenn ihr feste Strukturen und überlastete Systeme vermeiden wollt. Jemand, der sicherlich auch der tatsächlich geweint hat vor laufenden Kameras und auch so den ein oder anderen Gefühlsausbruch hatte, war Will Smith. Und wir müssen natürlich noch, solange das Spotlight noch so halb auf ihn gerichtet ist, wir sind eigentlich schon viel zu spät dran, aber ist ja scheißegal, über ihn sprechen, denn er war ein echter Mann. Er war so ein richtiger Mann. Denn seine Frau wurde indirekt beleidigt und dann muss er tun, was ein Mann tun muss. Er muss sich schützend vor seine Frau stellen und dann hat er dem guten Chris Rock, heißt doch so, oder?
Ja.
Volles Pfund aufs Maul gehauen. Ja. Eine richtig nice Ohrfeige.
Toll.
Und dann ging er wieder und setzte sich und dann gab es noch ein Wortgefecht, wo er nochmals betonte, Chris Rock solle niemals wieder so über seine Frau reden. Und dann wiederholte er das nochmal. Und dann meinte Chris Rock so, ja, okay, gut, dann mache ich das halt nicht mehr. Er hat die Chance verpasst, zu sagen, wow, that's what I call a punchline. Oder andere Anspielungen auf Will Smiths Filmkarriere zu machen, wie dann später auf Twitter sehr freigebig diskutiert wurde. Aber wir haben hier mal wieder zur Schau gestellt bekommen, was wahrscheinlich internalisierte, veraltete Männlichkeitsvorstellungen so mit einem Typen machen können. Und,
unbedingt,
Was hast du gedacht, als du davon Wind bekommen hast, Felix?
Ich habe das erstmal gelesen und dann war ich so, oder gesehen, und ich war so, ja, okay, I guess. Und dann habe ich das auch gesehen und war so massiv verwirrt davon, was da passiert ist. Ich war auch, als das passiert ist, den Tag danach, habe ich tatsächlich einen Wrestling-Podcast gehört, wo das kurz Thema war. Ich weiß nicht, ob du diese Folge jenes Wrestling-Podcasts auch gehört hast.
Ja.
Und wo die, und ich war genau mit dem einen Host des Podcasts auf einer Seite. Ich so, das sah aus wie ein Work. Also es sah nicht aus, als wäre es echt gewesen irgendwie. Aus irgendeinem Grund sah diese Ohrfeige.
Es sah einfach nicht besonders gut aus. Also es war keine irgendwie sehr beeindruckende Ohrfeige. Es war so ein bisschen zu doll für eine Ohrfeige, aber der ist jetzt auch nicht umgefallen oder so, der ist irgendwie so weggeknickt, sondern es war eher so. Der guckte dann sehr schnell nach rechts.
Es war auch ein super komisches Geräusch für eine Ohrfeige, weil es war so
dumpf.
Also
dumpf.
Weil man erwartet bei so einer Ohrfeige ja so ein, ne, oder
ja,
so.
Genau, so ein Klatschen.
Und es war halt so irgendwie, und das war irgendwie ein merkwürdiges Geräusch. Ja. Deswegen war ich erstmal so, is that real, did that really happen? Und dann habe ich mir das nochmal irgendwie angeschaut und den Clip auch und wie Will Smith dann auch noch so merkwürdig rumbrüllt von wegen
und dann ist es still in diesem Saal
und alle sind so awkward wie leise und er ja, schreit genau. Nur
keiner weiß, was er machen soll, was er sagen soll.
Genau, nimm den verfickten Namen meiner Frau nicht in den Mund, ja.
Ja, auch Fluchen im National Television,
genau.
Im Amiland ist ja so eine Sache für sich. Also es war einfach super unangenehm.
Das war super awkward. Das war einfach super weird. Und das, was mich richtig geschockt hat, war auch die Diskussion auch in deutschen sozialen Medien darüber. Ich habe da mal ein paar Screenshots gesammelt. Ich zitiere hier. Smith hat es richtig gemacht. Liebs. Zitat. Das ist ein Kommentar, der hat mich richtig abgefuckt. Der Feminismus wird immer toxischer und viele finden es okay. Behauptet jemand etwas anderes, dann diskriminiert er. Es wird immer dümmer, aber Blumen zum Mutter-Frauentag, die sind toll und der Valentinstag erst. Wie romantisch. Da endet dann der kämpferische Feminismus.
Ja.
Okay. Ja, genau. Ja, was für ein Bullshit.
Getroffene Hunde bellen, würde ich sagen.
Ja, das hat sehr viel mit ja, weil das war unter einem Post von Extra 3. Wo es darum ging, toxische Männlichkeit. Wenn du einfach mit Sachen nicht klarkommst, einfach eine Dose toxische Männlichkeit. Dann kannst du das Ding klar machen. Und was auch Leute gesagt haben, was auch super witzig ist, haben dann versucht, irgendwie die Schuld für diese Geschichte jetzt nicht bei Will Smith zu suchen, sondern bei seiner Frau. Weil es dann hieß, ja, er hat ja erst gelacht, aber erst als sie ihn irgendwie doof angeguckt hat, dann ist er aufgestanden. Aber dann hat er trotzdem noch selber entschieden, dass er das machen will. Also, weil wenn mein Partner mir sagt, geh da hin und hau dem eine rein, dann sage ich, mach das so selber.
Ja, Männer, die weinen und der Phantomklingler, es hat geklingelt. Ich dachte, irgendwie reflexartig scheiße, das ist der Mensch vom Strom ablesen, aber es ist ja Sonntag. Dann war ich so, egal, ich habe den Termin bestimmt verpasst, das ist bestimmt jemand zum Strom ablesen. Und dann habe ich also direkt aufmachen gedrückt und ich fürchte, jetzt habe ich irgendwie ins Haus gelassen. Der hier gar nicht hingehört. Er war auf jeden Fall nicht mehr da. Er war weg. Aber eigentlich ist die Kellertür abgeschlossen. Der kann nirgends hin. Wer kann das gewesen sein? Nicht Will Smith auf jeden Fall.
Ja, Vadim. Ja.
Es ist auf jeden Fall bezeichnend, was man da für Reaktionen liest. Oh, hat alles richtig gemacht. Hat so eine Frau beleidigt.
Ja, vor allen Dingen zum Beispiel.
Aber auch, ich habe auch viel Unverständnis gelesen. Also auch viele sagten, peinliche Aktion. Echo war nicht so eindeutig so pro-toxisch maskulin, wie ich gedacht hätte, sondern es war auch viel, oh, was für ein Clown. Also, oder auch viele, die Chris Rock eher gefeiert haben, wie souverän er damit umgegangen ist.
Ich sag's mal so, ne? Witze über erblich bedingten Haarausfall machen ist halt ein bisschen tired.
Absolut. Also das hatte ich auch zuerst nicht verstanden, dass es den Hintergrund gibt. Ne? Also Will Smiths Frau hat Alopezie, genau.
Heißt es auf Deutsch. Erblich bedingten Haarausfall. Das, was
ja, auch so, dass sie mittlerweile eigentlich keine Haare mehr hat, tatsächlich. Also sie ist fast, hat eine Glatze, pretty much.
Also gerade hat sie halt kurze Haare, aber ja.
Richtig kurze Haare.
Wird sie halt kriegen, irgendwann eine Glatze.
Ja, genau. Aber ich meine, sie sieht immer noch umwerfend aus. So, es ist, ist nicht abzüglich ihrer Attraktivität, meiner Meinung nach.
Nö.
Und er hat es eben dann als Punchline benutzt, sie als im G.I. Jane-Look rumlaufend zu bezeichnen. Und Will Smith hat auch noch kurz darüber gelacht. Jada Pinkett Smith hat die Augen verdreht. Also so brutal war ihre Reaktion jetzt auch nicht darauf. Und ja, dann hat er ihm eine reingehauen. sich das Wortgefecht geliefert, später einen Oscar gewonnen. Es war für alle Beteiligten super peinlich. Und ja, dementsprechend fiel dann auch die Reaktion aus. Peinlich, einfach peinlich.
Total.
Er ist mittlerweile aus der Academy ausgetreten. Vielleicht wird ihm der Oscar aberkannt oder was auch immer für Konsequenzen gibt es noch von Seiten der Academy. Ja.
Die haben sich beide einfach beieinander entschuldigt auch. Auch schon mal,
ja,
was schon mal gar nicht schlecht ist. Aber es ist halt, ich finde, es ist halt super wichtig, mal drüber zu reden, dass diese Art von Verhalten, dass man halt einfach sagt, hier, da hat jemand einen Witz über einen Menschen gemacht, der mir lieb ist, also gehe ich jetzt dahin und hau dem eine rein, dass das absolut nicht okay ist, dass das einfach nur, das ist, hat nur Wurzeln in sehr fieser, toxisch-maskuliner, merkwürdiger, männlicher Aggressivitätskultur. Und das macht man nicht. Und was auch ganz schlimm war, ist, dass es dann Leute gab, die haben versucht, das eben abzuwälzen auf Jada, ne? Also auf seine Frau und waren so, sie hat ihn ja angestiftet. Ja, dann machst du es halt nicht. Also das ist eben genau das Ding. So, also wie gesagt, wenn mein Partner mir sagen würde, hier, hau dem eine rein, würde ich sagen, mach es selber.
Ja.
Hä?
Ja.
Ich würde niemals mit Gewalt auf eine Situation reagieren, die irgendwie, weiß ich nicht, wenn jetzt Chris Rock Will Smith eine reingehauen hätte und Will Smith hätte zurückgeschlagen, hätten wir diese Diskussion nicht, glaube ich. Dann wäre das so, okay, I guess, die prügeln sich jetzt.
Ja.
Ne? Aber so dieses, ich gehe jetzt dahin und also vor allen Dingen dieses, ich stehe jetzt auf in auch noch im Fernsehen, ja, im Live-Fernsehen bei so einer Sache, die irgendwie weltweit auch Leute gucken, stehe auf, gehe unaufgefordert auf die Bühne und klatsch dem Dude da einmal so ins Gesicht. Was ich auch ganz spannend finde, ist, dass das einfach geht. So. Why? How?
Ja.
In Amerika, in dem Land, wo ich dachte, dass alle irgendwie 5000 Security-Maßnahmen für sowas haben. Und ich meine, warum standen da eigentlich keiner? So ein Security-Mensch, der dann gesagt hat, Entschuldigung, Herr Smith, Sie können nicht auf die Bühne. Warum geht denn das? Weil dann brauchst du nur mal einen Irren, also weiß, Irren ist auch falsch, Entschuldigung, ich entschuldige mich dafür. Aber brauchst du nur mal einen noch merkwürdigeren Vogel da sitzen haben, der steht dann auf und sticht wen ab, oder wie?
Ja, ja, also genau, einfach Verwirrte oder was auch immer. Ja. Also, oder in einem Anflug von eben solchen überschwänglichen Tätigkeiten können ja auch ganz, ganz gewöhnliche Leute ausrasten.
Ich meine, das ist ja das Ding, wenn Will Smith ihm jetzt nicht mit der flachen Hand angescheuert hätte, sondern er hätte ihm jetzt mit der Faust ins Gesicht geschlagen, ne?
Ja.
Und er hätte ihn richtig oder ungünstig getroffen, das hätte ja noch unglaublich weitreichendere Folgen haben können.
Ja, absolut.
Also bis hin zu, weiß ich nicht, schlägt ihm ins Gesicht, er taumelt, fällt um, schlägt mit dem Kopf irgendwo auf und ist tot.
Ja, ja. Ja, also, genau. Also das eskalative Potenzial war auf jeden Fall gegeben.
Voll.
Und was wir hier eben als Phänomen wieder gesehen haben, ist so der Mann als Beschützer, ne? Also seine Frau wird angegriffen, seine Frau auch, ne?
Ja.
Also irgendwie so ein Eigentumsgedanke fast schon.
Die Frau, die ihm gehört.
Genau, und dementsprechend hat der Mann das zu verteidigen. Wir haben ja schon über den Mann als Provider gesprochen, ne? Also als Familienversorger. Mhm. Und ich finde, das geht in so eine ähnliche Richtung von so einem, ja, ich nenne es jetzt mal traditionell, man könnte es auch verstaubt nennen, verstaubten Beziehungsmodell, in dem das die Rolle des Mannes ist. Und wir müssen uns ja aber eigentlich nur angucken, was dann faktisch passiert ist. Also es hat ja nichts besser gemacht. Der Witz war gesprochen, der war gemacht und der wird auch dadurch nicht weniger wirkungsvoll, so groß war er sowieso nicht, dass er dem dann eine aufs Maul gibt. Also was ist denn die logische, zu Ende gedachte Konsequenz davon?
Ja, das Einzige, was passiert ist, ist Will Smith hat den ersten Oscar, den er je gewonnen hat, ich bin mir nicht sicher.
Ja.
Ja. Den ersten Oscar, den er je gewonnen hat, komplett aufs Spiel gesetzt mit einer sehr dummen, sehr infantilen und sehr merkwürdigen Reaktion auf etwas, dass er, wenn er souverän gehandelt hätte, einfach ignoriert hätte.
Ja,
und,
absolut.
Da sieht man halt, dass diese Art von Dingen und wirklich einfach auch direkt sehr starke Konsequenzen nach sich ziehen kann. Und was ich halt auch persönlich ganz spannend finde, ist die Tatsache, dass Will Smith als Kind ja selber wohl Erfahrungen auch mit häuslicher Gewalt hatte, ne?
Ja.
Und so. Und da sieht man mal, dass wer Gewalt erfahren hat, in solchen Fällen häufig dann eben auch selber wenn da eben kein nicht genug Reflexion besteht, in der Lage ist, selber irgendwie tätig zu werden. Und das ist schon unangenehm,
finde ich. Und ich glaube, man muss auch ein bisschen auf Will Smith als Person gucken in dieser Situation, weil der ja auch eigentlich nicht das Profil hat von jemandem, der dann plötzlich aufsteht und Leuten in die Fresse haut. Also wenn das jetzt Stone Cold Steve Austin gewesen wäre, wäre das nicht weniger toxisch gewesen, ja, aber die Leute wären weniger überrascht gewesen.
Wenn es,
ne, weil also, das ist eben dieser verrückte Texaner und
wenn es irgendwie
noch sehr aus den den 60s gerissen von der Mentalität her oder der Undertaker oder so. Also
oder wenn es Dana ganz White anderes Mindset gewesen wäre oder sowas.
Oh ne? Gott, ja, auf jeden oder Fall.
Irgendwie, was wäre denn so ein Mainstream-Celebrity, bei dem einen das nicht überraschen würde?
Ach, weiß ich nicht, Mel Gibson, auch von den Schauspielern. Ja, oder
genau.
Wenn er jünger wäre, Clint Eastwood, könnte ich mir auch vorstellen. Das sind alles so erzkonservative Reaktionäre. Und ja, da hätte es mich weniger überrascht, aber Will Smith ist ja auch dafür bekannt, wenn er über seine Kinder spricht, von so einer Laissez-faire-Erziehung zu berichten, keine Strafen und wir haben über alles geredet und also eigentlich ein sehr gefühlsbetonter Mensch, so wie er sich gibt auf jeden Fall.
Ja.
Und in den letzten Jahren hatte ich eigentlich das Gefühl, der ist total abgerutscht, also keine guten Filme mehr gemacht, keine günstigen Auftritte mehr in der Öffentlichkeit. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er auch nachdem diese ganze weirde Geschichte mit seiner Ehe, es gab da so ein ganz berühmtes Interview, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wo die beiden an so einem Tisch saßen und so sich ausgesprochen haben über ihre Beziehung und eine Affäre, die Jada Smith hatte. Und da hat er so unglaublich leidensvoll ausgesehen, wirklich sehr belastet, hat auch, glaube ich, fast geweint oder hat geweint, als sie eben über den Genuss ihrer Affäre mit so einem Typen erzählt hat. Und er sah da eben wieder aus wie das letzte Opfer, um das mal vulgär auszudrücken. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er so versucht hat, seine Männlichkeit durch diese Aktion so ein bisschen zu retten oder aufzupolieren, indem er dann eben für seine Frau aufsteht und ihre Ehre verteidigt. Aber auch der Beschützergedanke ist ja in dem Sinne hinfällig, dass du ja Leute nur vor etwas beschützen kannst, bevor es passiert.
Ja.
Wenn es passiert ist, dann ist es ja passiert. Dann ist es eher Rache. Vergeltung. Ja,
tatsächlich.
Bestrafung. Und dann ist der Mann derjenige, der das austeilt, also der Rächer.
Ja. Und im Großen und Ganzen muss man auch echt mal im Kopf behalten, dass diese Art von Denken, also diese Art von ich löse mein Problem mit der Holzhammer-Methode und schlachte jetzt drauf kriege so irgendwie das, was ich haben will, auch wenn es gar nicht stimmt. Das ist auch viel das, was wir vielfach sehen in ganz bestimmten Umfeldern. Das haben wir gesehen vor anderthalb Jahren, als die Aufstände da waren am Kapitol in Amerika. Ja?
Ja.
Das war toxische Männlichkeit. Da hatte Donald Trump ein verletztes Ego, weil er seine bescheuerte Kackwahl nicht gewonnen hat. Und hat dann erstmal ein paar Leute dazu angestiftet, in seinem Namen halt irgendwie quasi auch der Demokratie in diesem Fall volles Pfund aufs Maul zu hauen.
Ja.
Das sehen wir auch, wenn ein Wladimir Putin in die Ukraine einmarschiert. Das ist auch effektiv toxisch-maskulines Machtgehabe, von wegen, die Ukraine gehört zu uns, das war mal UdSSR, die holen wir uns jetzt zurück.
Ja.
Und das ist alles, das hat alles miteinander zu tun. Natürlich ist das nicht dasselbe. Wenn Will Smith jetzt Chris Rock auf der Oscar-Bühne eine zimmert, dann ist das nicht das Gleiche, als wäre er in die Ukraine einmarschiert. Kriegt euch wieder ein. Aber es ist der gleiche Problemkomplex. Und das ist halt eben schon was, wo man feststellen muss, dass das eine super schwierige Sache ist. Was mich auch extrem mitgenommen hat, immer war, wenn es Frauen gab, die so verteidigend sich vor Will Smith gestellt haben in der Sache, weißt du? Das fand ich auch immer richtig merkwürdig, weil ich mir so dachte, weil
es wird eben auch teilweise eingefordert, also wenn Frau eben auch lernt in ihrer Sozialisierung, dass ein Mann so zu sein hat, das Rollenbild kommt ja irgendwo, das ist ja historisch gewachsen und verwurzelt, das wird sich nicht so schnell ja, überwinden von alleine. Und wir haben ja schon über andere tradierte Vorstellungen gesprochen, die eben auch von vielen Frauen internalisiert sind. Und sei es nur, der Mann muss größer als ich in High Heels sein.
Ja, total. Das Problem ist halt aber auch nur, wenn man irgendwie das so gewalttätiges auch
Verhalten über.
Ja, aber wenn man so gewalttätiges Verhalten in seinen Partnern irgendwie fördert, ne? Also, wenn ich einen Mann habe, wenn ich einen Partner habe, der, um mich irgendwie in der Öffentlichkeit zu verteidigen, anderen Leuten eine reinhaut, dann besteht immer auch die Möglichkeit, dass der auch mir eine reinhaut, wenn ich mich nicht so verhalte, wie er das möchte. Und das finde ich sehr, sehr, auch sehr schwierig an der ganzen Sache. Weil
ja,
wir wollen keine gewalttätigen Männer mehr. So, also
auch nicht in solchen Aspekten.
Nee, auch nicht in solchen Aspekten.
Ja.
Der einzige Kontext, in dem ich okay damit bin, dass Leute sich einfach auf die Schnauze hauen, ist, wenn die in einem Boxring oder in einem MMA-Käfig sind. So. Dann haben die aber vorher einen Vertrag unterschrieben, wo drin steht, gut, wir treffen uns jetzt dann und dann und hauen uns gegenseitig auf die Schnauze für Geld. Das finde ich, also das finde ich auch insofern.
Das ist ja das Ventil. Das ist das Ventil, in dem Gewalt eben noch statt, also durch das Gewalt abgelassen wird, ja, durch Theater, durch sowas wie Wrestling, wo es dann nicht mal echt ist, ja, sondern wo es dann eben Darstellung ist und wo man seine eigenen Gewaltfantasien quasi auf das projizieren kann, was im Ring passiert, auch beim Boxkampf genau dasselbe, dann müssen wir das nämlich nicht mehr in echt machen.
Ja. Oder so, Videospiele auch. Das ist der
kulturell
auch
gewachsene Gedanke dahinter. Oder Videospiele.
Oder D&D, ne, so solche Geschichten. Völlig in Ordnung, wenn das ein Ventil ist für Leute, solange es nicht irgendwie merkwürdig wird. Aber dieses, ja, also sowas kann ich nicht haben. Neulich, gestern hatte ich auch so eine, aber ich weiß nicht, worum es ging. Aber es war auch so eine Auseinandersetzung von zwei Leuten so vor meinem Store. Und ich stand so in meinem Store, ich hatte abgeschlossen schon und war so Kasse machen und irgendwie und guckte dann so durchs Schaufenster und ich war so froh, dass ich nicht auf der Straße stand. Weil mich das echt richtig eingeschüchtert hat, diese ganze Nummer.
Ja.
Weil sich da auch nur zwei Kerle so angebrüllt haben und waren so, hey, ich fick deine Mutter, verpiss dich, du Hurensohn, verpiss dich. Und die sind, ne, so immer aufeinander zugegangen und irgendwie haben dann schon so Kampfposen angenommen und irgendwie.
Ja, Gorillas, Steinzeitmenschen. Ne?
Und letztlich ist da nichts passiert, aber ich hatte echt schon weiß ich nicht, Finger am Telefon, um irgendwie Polizei zu rufen oder sowas.
Ja.
Weil ich so dachte, nicht vor meinem Laden. Weil ich war so, wenn jetzt mir eine Scheibe kaputt geht, Leute, das ist ja ein Riesenaufwand. Nee, genau, aber das war schon fucked up einfach. Das war schon richtig fucked up. Und ich merke auch immer, mir macht das richtig Angst. Wütende Männer machen mir richtig Angst. Ich sag's, wie es ist. Auch als irgendwie männlich sozialisierte Person, wütende Männer machen mir richtig Angst.
Ja. Gleichzeitig, und das kenne ich ja aus dem Kita-Kontext, glaube ich auch, dass, wenn sowas wie Gewalt auftritt, auch immer eine Hilflosigkeit vorhanden ist. Also warum hat Will Smith Chris Rock letztlich eine reingehauen? Ja, weil er sich auch in der Situation und den erzeugten Gefühlen in ihm nicht anders zu helfen wusste. Also ich glaube, das ist eben auch dann eigentlich ein Schwächeeingeständnis, gewalttätig zu werden, weil du keine andere Lösung mehr findest. Du fühlst dich machtlos und du versuchst sozusagen deine Autorität wiederherzustellen oder dein Gefühl von Kontrolle, indem du gewalttätig wirst. Ja, und versuchst so eine Ausgleichshandlung damit durchzuführen. Und das funktioniert natürlich nicht. Aber wir sehen das beispielsweise auch, also wann schlagen Eltern ihre Kinder oder wann werden Erwachsene unnötig laut? Ja, wenn sie sich machtlos fühlen, wenn die Kinder nicht das machen, was sie sollen, man versucht sich wieder in so eine kontrollierende Position zu bringen dadurch, indem man, ja, Gewalt anwendet, verbale Gewalt, also das Anschreien, was auch die Dudes vor deiner Haustür gemacht haben oder eben auch Physis, ja, und dann gibt's so Drohgebärden, Dominanz auftreten, also wirklich wie so Affen, die sich auf die Brust kloppen und aufeinander zugehen. Ich glaube, das ist auch, ich bin da kein Experte, ich kenne da keinen Hintergrund, aber evolutionär sicherlich verankert, ja, also Reaktionen auf Gefahr, irgendwie so Drohgebärden, sich aufplustern.
Ich glaube, das
ist hat ja so was sehr Animalisches. Das ist wirklich, glaube ich, auch noch Affenhirn, ja, wie du sagst.
Ja.
Ich habe gerade versucht, nochmal eine Macht- und Gewaltdefinition nach Hannah Arendt nachzuschlagen, weil ich das gerade für die Bachelorarbeit mache. Aber ich möchte mich hier nicht in ungenauen Formulierungen verlieren und am Ende dann von irgendwem geschoolt werden, der sich damit besser beschäftigt. Deshalb lasse ich das mal weg. Aber ja, was sie eben auch sagt, ist, dass Gewalt da auftritt, wo Macht oftmals aufhört, ne? Also auch so eine Art Ausgleichshandlung, bezieht das aber eher auf Gemeinschaft und nicht so auf Individuum.
Ja, aber auch auf, ich glaube auch bei Individuen stimmt das einfach, ne?
Also, aber bei Individuen, ich würde sagen, es stimmt. Ich weiß nicht, ob Hannah Arendt das so sagt, aber ich würde sagen, es stimmt total. Ja.
Es ist zum Beispiel, ich werde da erinnert an so ein Zitat aus den drei Fragezeichen. Folge 1, Super Papagei. Da sagt Justus Jonas den schönen Satz: Er ist wütend und Wut entspringt aus Angst. Also hat er Angst vor uns. Das ist gut. Und dazu muss ich sagen, ein Stück weit ist das, glaube ich, gar nicht falsch. Also nicht unbedingt immer Angst, aber gerade so Wut und irgendwie aus Hilflosigkeit, aus Überforderten, ne, wie du auch, du hast ja erst ja schon zusammengefasst, ne? Aber halt auch so ein bisschen eben Dinge, die bei Angst auch eine große Rolle spielen. Eben so diese Hilflosigkeit oder dass man sich nicht anders zu helfen weiß und irgendwie. Und das ist so schwierig, glaube ich, auch, weil Männern gerade anerzogen wird. angezogen wird Männern immer nur der blaue Strampelanzug, wenn sie Kinder sind, damit man erkennt,
das auch,
dass sie einen Penis haben an ihrer Kleidung. Dass Männern anerzogen wird, dass sie nicht hilflos zu sein haben.
Ja.
Ne? Und dass Männer keine Hilfe suchen dürfen. Und das ist ja in vielen Fällen ein Problem, auch so in der, ne, wenn psychische Belastung ist, suchen Männer sich sehr selten irgendwie Hilfe. Wenn körperliche Belastung ist, gibt es Männer, die gehen nicht zum Arzt, obwohl sie irgendwie schwerwiegende körperliche Symptome haben und aber gelernt haben, ach Quatsch, ich sitze das aus, dann wird mein Arm halt ein bisschen schwarz, egal, das geht schon wieder oder so, ne? Und das sind einfach so Sachen, wo es auch echt an uns als Gesellschaft liegt, wenn wir Kinder haben, unseren Kindern unabhängig ihres irgendwie von der Gesellschaft an assignten Geschlechts mitzugeben, dass auch mal keine Ahnung haben, wie man mit etwas umgehen kann oder mal hilflos sein oder sowas in Ordnung ist, dann sucht man sich eben Hilfe.
Ja, ich glaube, das ist auch bei sowas wie Gewalt und Reaktion auf Provokation und so von Kind an eine gewisse Begleitung, eine pädagogische Begleitung und eine Stütze von Erwachsenenseite braucht, weil dieser Instinkt eben in uns drin ist. Also auch bei Menschen, die sich damit auseinandersetzen, war es beispielsweise auch bei mir so. Ich beschäftige mich so viel mit dem Thema so Männlichkeitsvorstellung. Ich glaube, zum einen assoziiert man das häufig nicht damit, dass es auch wieder mit diesem Mannsein zu tun hat. Und zweitens gibt es eben Situationen, wo du keinen anderen Weg siehst oder keine andere Reaktion für angemessen hältst. Ich war vor ein paar Wochen mit Freunden und Freundinnen in einer Bar und dann blieben wir dort sehr lange und tranken reichlich. Auch das Publikum, was da war, war also gut angetrunken. Dann wollten wir gerade gehen und wir saßen in so einer Ecke, von wo man nicht auf die Bar gehen konnte. Eine Freundin ging zur Bar, bezahlte für uns oder für ihren Anteil. Und ich glaube, wir hatten alle schon bezahlt, sie war die Letzte. Und dann rief sie plötzlich, ey, der Typ hat mich gerade voll angegrapscht. Und dann hatte ihr da ein vorbeigehender Typ, der auch gerade bezahlt hatte, so ein ganz normaler Standardtyp, kein Creep oder so, einfach ein ganz normaler Mensch, der mit seinem Kumpel in der Bar gewesen war, hatte ihr volles Brett in den Arsch gegrapscht. Also richtig, nicht nur irgendwie, was heißt nur, also nicht mal irgendwie im Vorbeigehen irgendwie auffällig, unauffällig dran schleifen lassen, sondern richtig dreist, übergriffig, missbräuchlich, belästigend in den Arsch gegrapscht. Und sie war halt total geschockt davon, aber sie hat es noch gerufen und wir waren so, hey, wo, wer? Und die waren gerade raus und dann haben wir den alle hinterhergebrüllt und ja, keine Ahnung, also auch Beleidigung hinterhergebrüllt, auch sie war schon auch wütend darüber und ich war dann auch richtig sauer, ich war unglaublich sauer und ich bin dann hinterhergerannt und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich wollte den auch erstmal aufs Maul hauen. Das war halt so ein Typ in so einer Jeansjacke, das war einfach nur so ein Hämpfling und ich war halt auch betrunken so und ich dachte, ich brech dem jetzt die Finger so und dann bin ich irgendwann stehen geblieben und war so, ey, was machst du da gerade so, also ja, eigentlich war ich schon auf dem Weg, Will Smith zu werden so in der Hinsicht, nur ist vielleicht nochmal eine andere Kategorie, was da passiert ist, es war so ein bisschen Selbstjustiz und war so, ja, es bringt jetzt aber nichts, so, im Zweifel hast du die Anzeige. Und der kriegt sich da irgendwie raus und
es war im Grunde auch nur Vergeltung, ne? Wie du vorhin auch schon sagtest.
Ja, genau. Aber ich meine,
Vergeltung gewesen.
Das Gefühl, wir müssen doch jetzt irgendwas machen, war so stark, dass ich mir auch nicht anders zu helfen wusste. Ne?
Ich finde, es ist auch vollkommen in Ordnung, auf sowas
Aber ich habe mich eben gebremst.
Ich muss genau, also ich finde es auch vollkommen in Ordnung, auf sowas mit Bestimmtheit und auch meinetwegen mit Bestimmtheit zu reagieren. Also wenn jemand sowas macht, ja, zum Beispiel, ich fand es sehr gut, wenn du es so beschrieben hast, dass die Freundin, mit der du unterwegs warst, das gleich laut für alle hörbar irgendwie gesagt hat, anscheinend. Ja. Weil dann haben alle in der Kneipe das mitbekommen und alle wissen, okay.
Es waren halt leider nur noch wir,
ja, gut, muss man dazu sagen. Aber auch so generell, glaube ich, ist das sehr wichtig, ja, dass wenn sowas passiert, dass man gleich irgendwie laut sagt, ey, der hat mich angepackt, weil dann alle Leute das mitbekommen haben. Und selbst wenn der Typ dann davon kommt, im Sinne von, es passiert jetzt nichts weiter, ja, und es kommt keiner und macht einen Will Smith, was ja auch in Ordnung ist, was ja nicht angebracht wäre, jetzt irgendwie so gewalttätig zu werden und das zu eskalieren. Aber dann gucken den erstmal alle an. Und der fühlt sich richtig dreckig, Gott sei Dank, das soll er auch. Hat ja auch Scheiße gebaut. Und die Leute da auch mit der Nase drauf zu stoßen, ist auch sinnvoll. Oder die Leute auch anzusprechen und zu sagen, ey, was soll denn das? Ohne dass man gleich sagt, ey, was soll denn das, ich hau dir eine rein. So, ne? Ja. Also, das wäre ja auch mal in Ordnung. Wenn man den Leuten einmal so, warum machst du denn das?
Ja.
Wie kommst du darauf, dass das eine gute Idee ist? Und dann häufig, glaube ich, ich habe die Hoffnung, dass wenn man solche Konfrontationen hat, dass wenn man die Leute echt einfach wirklich, wenn man die Selbstkontrolle hat in dem Moment, die Leute auch einfach wirklich zu fragen, sagen, warum machst du das eigentlich? Und zwar auf eine bestimmte Art und Weise und zwar nicht so aggressiv, dass sie das Gefühl haben, jetzt hauen wir uns gleich, sondern eher so ein bisschen, ne?
Ja.
Das also, könnte,
was mich daran, glaube ich.
Also, das könnte Denkprozesse anregen. Das ist so das, was ich meine.
Ja, aber ich meine, wie realistisch ist das, dass du da irgendwie ein Gespräch zustande kriegst? Mein Gedanke war auch eher, der geht sich jetzt entschuldigen oder wir rufen die Polizei. Mhm. Und das war für mich eben auch so frustrierend, dass ich dachte, daraus wird sowieso nichts. Wenn wir jetzt die Cops rufen, was wird schon aus so einem Grabscher, leider Gottes? Also, wenn nicht mal Vergewaltigungen geglaubt werden vor Polizistinnen, die berichtet werden und da so große Hürden sind, was ist dann schon so ein Grabscher, den gefühlt ja auch jede Frau in ihrer Feierkarriere mal erleiden muss. Mhm. Das reicht nicht, da wird nichts passieren. Und es ist ja auch medial total transportiert, dass gewisse Dinge persönlich geregelt werden müssen, weil das vor dem Gesetz nicht stattfindet. Und leider Gottes habe ich eben das Gefühl, dass gerade solche Sachen dann wirklich nicht angemessen, ja, Rechenschaft finden. Und das hat mich dann in dem Moment so frustriert. Und auch die Situation, die er ausgenutzt hat. Ja, es waren wenig Menschen in der Kneipe. Und das war einfach so ein halbes Hemd, weißt du? Mhm. Der hat sich da richtig dran wahrscheinlich aufgegeilt und stark gefühlt, dass er sich das jetzt getraut und geleistet hat. Und es ist auch, wie du sagst, ich kann überhaupt keine Assoziation dazu finden, was da in einem Kopf vorgeht, dass man einfach einer Frau im Vorbeigehen in den Arsch krapscht. So, also, was stimmt nicht mit dir, dass du das jetzt für eine gute Idee hältst in dem Moment, auch wenn du sonst wie besoffen bist? Ja. Absolute, ja, Alien-Vorstellung für mich.
Da bin ich auch komplett bei dir. Ich finde auch gut, dass du dir, dass du da so am Start bist und sagst, hier, das kann eigentlich nicht sein, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass gerade bei Übergriffen auf Frauen häufig Opfern auch nicht geglaubt wird in dem Kontext oder dass dass das im Sande verläuft und sowas. Was aber auch wichtig ist, dass du nicht in der Position bist, und das ist immer, glaube ich, dieses Problem auch an dieser Maskulinitätsgeschichte, du bist eigentlich überhaupt nicht in der Position, jetzt da Entscheidungen zu treffen, wie wann diesen Menschen irgendwie zu bestrafen hat, weil du nicht Opfer bist.
Ja, total.
Und das ist so dieses, was halt auch bei Männern häufig dann passiert, wenn sie diese komischen Beschützerinstinkte entdecken in sich und so, ja, ich finde den jetzt und der entschuldigt sich. Aber was, wenn jetzt zum Beispiel das Opfer von diesem Übergriff sich denkt, ich möchte ihn aber überhaupt gar nicht nie wieder sehen. So, ich möchte nicht, dass der jetzt wiederkommt und sich entschuldigt. Ich möchte, dass der jetzt einfach weg ist und in so einer Stadt wie Berlin laufe ich dem wahrscheinlich nie wieder über den Weg. Und deswegen muss da immer die, finde ich auch immer die Gewichtung immer bei den Opfern liegen, bei sowas. Die haben die Entscheidung zu treffen, die haben auch zu entscheiden, ob man das jetzt irgendwie verfolgt oder nicht oder was. Und ich kann das voll nachvollziehen, weil in solchen Situationen habe ich selber so noch nicht erlebt, aber ich glaube, ich wäre auch sehr, sehr aufgebracht einfach, ja.
Ja, es ist der Instinkt, wir müssen doch jetzt was tun.
Ja, ne? Genau, und dieses, es kann doch nicht
also
sein, dass
wir
da jetzt
einfach
durchkommt.
Also wir müssen uns in
solchen
Situationen echt halt
so.
gegen unseren inneren Steinzeitmenschen wehren.
Ja.
Auch bei sowas Bitterem, ne? Weil auch das rational betrachtet einfach nichts bringt, dem dann aufs Maul zu hauen oder den irgendwie zu konfrontieren und es im Zweifel alles nur noch schlimmer macht. Ich habe die Freundin dann auch einfach in den Arm genommen. Das hat ihr, glaube ich, in dem Moment mehr gebracht. Aber wir waren alle Beteiligten waren hilflos. Und sie hat natürlich auch geweint. Also das war ein schlimmer Übergriff. Das kann Leute auf Lebenszeit traumatisieren.
Unbedingt.
Sie hat es, glaube ich, inzwischen relativ gut verarbeitet. Aber auch also nochmal in die gleiche Kneipe zu gehen, obwohl das eigentlich ein ja, geschätzter Ort von ihr war, ist jetzt schon schwierig. Weil vielleicht ist da ja der Typ auch wieder. Ne, der Barkeeper meinte zwar sofort, der hat auf jeden Fall Hausverbot. So, der kommt hier nicht mehr rein. Aber ja, es ist einfach keine Sicherheit da und ja, insofern kann ich auch irgendwo dann vielleicht Frauen verstehen, die sich so einen Beschützer an der Seite eben wünschen, weil du ja auch eine reale Gefahr seitens der Gesellschaft hast, die du als Mann nicht hast und dich nicht nur auf dich selbst verlassen willst, aber das löst ja das Problem nicht, sondern es muss eben ein so weites Empowerment seitens ja, Frau stattfinden, sich darauf nicht mehr verlassen zu müssen. Und der viel größere Anteil wird sein, Männern auch einfach beizubringen, das nicht mehr zu machen, dass Frauen im Zweifel auch nicht unglaublich stark sein müssen,
genau. Sondern
genauso schüchtern und zurückhaltend trotzdem ein Gefühl der Sicherheit in Bars und an öffentlichen Orten haben, weil man weiß, dass es einfach der allerletzte Scheiß ist, Menschen zu begrapschen oder unaufgefordert anzufassen. Es ist für mich immer noch, es macht mich immer noch so fassungslos, in was für einem Mindset man das einfach macht.
So. Ja, ich bin auch, also.
Was Menschen dazu motiviert. Ich kann das nicht nachvollziehen.
Bin da ganz bei dir. Was ich auch halt, also man kann auch als Mann oder als männlich gelesene Person seine Privilegien, die man in der Gesellschaft hat, auch benutzen, um tatsächlich Übergriffe und oder Straftaten zu verhindern. In dem Fall. Also wenn man zum Beispiel sieht, da ist eine Frau, die wird von einem oder mehreren Männern irgendwie belästigt und bedrängt, ne? Und offensichtlich ist sie da uncomfortable und nicht zufrieden mit der Situation, dann ist es vollkommen in Ordnung, finde ich, wenn man da hingeht und sagt, was weiß ich, zum Beispiel so dieses, du gehst einfach auf die junge Frau zu, wenn die da, junge Frau, auf die Frau zu, die da irgendwie in Bedrängnis ist und sagst, ah, hi, da bist du, hab dich schon gesucht, komm, wir kommen zu spät zu XY und dann nimmst du die einfach mal mit.
Ja.
Und sagst, hier, ja, was weiß ich, oder sagst noch zu den Kerlen, die sie irgendwie belästigt haben, sagst noch, ja, cool, dass ihr hier so ein bisschen, dass ihr sie so ein bisschen beschäftigt habt oder sowas, keine Ahnung, ne? So, dass es so einfach so super diffusing ist. Und dann ja. Die Leute einfach mal mitnehmen und sagen, hier, komm, wir gehen jetzt. Oder die Leute auch gar nicht ansprechen, einfach hingehen,
ja.
Sagen, hey, cool, da bist du ja. Und dann nimmst ja. Die Leute mal mit und dann gehst du ein paar Straßen weiter oder sowas.
Ja.
An irgendeinen sicheren Ort. Und sobald du aus der Hörweite bist, sagst du so, hey, cool, wo kann ich dich hinbringen? Und dann weißt du auch genau, okay, du hast jetzt deine Privilegien, die du irgendwie hast in der Gesellschaft, mal irgendwie sinnvoll eingesetzt. Um da vielleicht irgendwas Schlimmeres zu verhindern. Das geht schon klar. Sind immer super schwierige Cases auch, weil auch das ist immer. Muss man individuell gucken. Man kann
auch, sich nicht dass einfach, du ja als Mann dann auch einfach der nächste Mann bist, der sich ihr nähert und
genau,
dass es also nicht direkt verstanden werden kann, dass du es vielleicht gut meinst. Es gibt eine sehr gute Werbung aus Großbritannien, die sich auch speziell an Männer richtet, wo Lads zusammen unterwegs sind und eine Frau sitzt vor dem Kiosk, in dem sie gerade Alkohol kaufen und Süßigkeiten.
Ja, die kenne ich
auch. Und telefoniert einer Freundin, dass sie jetzt nach Hause fährt und wartet auf ein Taxi. Und dann nähert sich einer der betrunkenen Freunde und fängt an, sie zu belästigen, bedient ihr Chips an, sie sagt nichts und sie sagt dann halt die ganze Zeit nichts. Sie ist sehr offensichtlich eingeschüchtert und dann fängt er an, wütend davon zu werden, dass sie ihn nicht beachtet und fängt so ein bisschen an, sie verbal zu erniedrigen. Und die Hauptperson in dem Spot, eben einer seiner Kumpels, steht daneben und dann wird in sein Badezimmer geschnitten, wo sein Spiegelbild ihm sagt, warum sagst du nichts? Du sag doch was, du siehst, dass da jetzt gerade, ne, was da passiert, ist nicht richtig. Sag jetzt was. Und dann sagt er auch was und fragt ihn einfach nur, was machst du denn da?
Ja.
Und ich glaube, das ist auch eine Frage, die Leute manchmal in die Realität zurückreiten. So, was denkst du, machst du da gerade? So, guck dir doch mal dabei zu, was du da tust. So, sie will das nicht.
Ja.
Und das in dem Moment funktioniert das dann auch und der lässt so von ihr ab und ist einfach auch verwirrt, ne, dass er angesprochen wurde. Und dann kommt das Taxi und sie steigt ein und fährt damit weinend weg. Also ist auch kein jetzt großes katharsisches Happy End, sondern es ist einfach das Schlimmste verhindert worden sozusagen. Ja. Und es richtet sich eben speziell an Männer, ja, eben auch genau. An die nichts sagen, weil diese schweigende Mehrheit, um mal so einen Begriff aus dem Politischen zu entreißen, eben nicht schweigen sollte. Das ist eben auch der Anteil. Klar, es gibt Täter, die von vornherein keine Täter werden sollten, aber es gibt auch viel zu viele Männer, die sich nicht zutrauen, einzuschreiten.
Man nennt das.
Weil man sich nicht prügeln will, ja. Weil man nicht Steinzeitmensch sein will, aber es irgendwie zu versuchen, ist eben doch das Erheben der Stimme wert. Ne?
Man nennt das dann auch immer gerne irgendwie Enabling, ne? Weil man den Leuten dann doch irgendwie Unterstützung auf irgendeine Art und Weise gibt, dadurch, dass man eben die Schnauze hält. Und das ist wirklich auch wichtig, auch ein Appell an alle Männer, alle Menschen. Ja, wenn ihr irgendwen in eurem Umfeld seht, das ist halt vor allem bei Männern so, die irgendwie merkwürdig und übergriffig werden, und ihr kennt die Leute oder ihr seid mit denen irgendwie unterwegs und ihr merkt, da fühlt sich jemand unwohl, dann sagt was, dann sagt denen, nehmt, wenn das euer Freund ist, ne, und was weiß ich, manchmal passieren solche Dinge, weil Leute einfach, also nicht so körperliche Belästigungsgeschichten, ich glaube, dafür gibt es keine Entschuldigung, da hat sich jemand entschieden, das zu tun. Aber manchmal gibt es auch Leute, die sind einfach, was weiß ich, zu betrunken oder zu neben sich oder irgendwie, um irgendwelche Signale richtig zu deuten und sind dann aber super anstrengend und auch im Zweifel traumatisch, ja. Was weiß ich, man ist auf einer Party und einer eurer Freunde flirtet mit irgendeinem Mädel, die hat aber überhaupt gar kein Interesse daran. Aber er hört nicht auf und hört nicht auf und baggert darum und sie ist, weiß ich, vielleicht auch überhaupt nicht zu helfen. Und dann ist es auch mal in Ordnung, wenn man da mal hingeht, dem mal zur Seite und sagt, ey, du, was soll denn das? Lass doch sein. Und dann kann man das auch klären, einfach. Ne? Und das ist wirklich auch so ein bisschen die Aufgabe von Männern in unserer Gesellschaft, Männer darauf hinzuweisen, was sie falsch machen. Wenn Frauen es tun, wird ihnen oft nicht zugehört. Und Männer hören anderen Männern leider halt einfach immer noch besser zu. Und deswegen.
Ja, das sind doch ganz produktive Schlussworte. Einfach den inneren Urzeitmenschen ein bisschen channeln. Und verhindert den eigenen Urzeitmenschen, ist die Botschaft aus dieser Folge, gerade als Mann. Mhm. Und macht euch bewusst, dass er existiert und dass ihr nicht frei davon seid. Sind wir alle nicht. Nee. Wir haben einfach noch die Steinzeitgene in uns, die waren ein bisschen länger hier, als wir es in unserer heutigen Form sind. Das ist ganz normal. Nicht so, wie es Will Smith getan hat. Aber ich denke, wir können ihm auch vergeben. Es passiert und es ist jetzt passiert. Er hat sich entschuldigt. Und ich finde nicht, dass man ihm das jetzt ewig vorhalten sollte, sondern ich hoffe, dass, wenn wir das überwinden, wir auch Toleranz dafür aufbringen können, dass Leuten auch Fehler unterlaufen. Nicht im Sinne von Belästigung, sondern im Sinne von, dann haben sie sich zweimal aufs Maul gekloppt und waren Steinzeitmenschen. Kann man sagen, gut, mache ich nächstes Mal besser. Jeder hat seine eigenen Entwicklungsschritte zu machen in seinem Tempo.
Wenn die beiden, das ist für mich das Wichtige, ne? Wenn Chris Rock und Will Smith tatsächlich irgendwie auch mal gesprochen haben seitdem, was ich nicht weiß, und sich beieinander entschuldigt haben, dann ist für mich die Sache auch durch. Und im Grunde, es ist zwar auf einer öffentlichen Bühne passiert, das ist eine große, große Sache gewesen, aber dieser Incident an sich, also dieses Geschehnis an sich, das ist eine Sache, die besteht zwischen Chris Rock, Will Smith und Jada Pinkett Smith und niemand sonst. Und die haben das aufzuarbeiten. Die Bedeutung, die das für uns gesellschaftlich hat, das klingt halt nach, ne? Das hallt halt nach. Das Echo von dieser Ohrfeige, das klingt halt gerade nach. Und damit dürfen und können wir uns auch beschäftigen, aber ich denke, dass ich bin da ganz bei dir, Will Smith, das für ewig vorzuhalten, wäre auch.
Es ist nicht so, dass, also das, was ich damit sagen will, ist ja nicht so, dass er da jetzt irgendwie der Einzige wäre oder so eine große Ausnahme, sondern er ist nur ein typisches Beispiel und war halt auf nationalem TV damit zu sehen. Das muss man sich eben auch bewusst machen und sich auch an die eigene Nase fassen, besonders als Mann.
Unbedingt.
Ja, und damit verabschieden wir uns aus dieser heutigen Folge. Kommt gut durch die nächste Woche. War schön, mal wieder überhaupt eine Folge aufzunehmen. Wir hoffen, dass das nächste Mal nicht so lange dauert, wie auch letztes Mal schon. Und ja, macht's gut, bleibt gesund. Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.